MDR aktuell. Die Reportage.
Meine Reise rund um das Thema Klo der Zukunft beginnt im Leipziger Lene-Vogt-Park. An einem Seiteneingang zum Park steht, umringt von kleinen Bäumen, ein eher großes Klohäuschen. Es gibt einen barrierearmen Zugang durch eine Rampe. Ich gehe in den metallenen Korpus hinein. Nicht allein.
Das sollte auch offen sein. Ich habe das Gefühl, dass heute die Reinigungsfirma noch nicht da war. Sieht man zum Beispiel auch natürlich, dass hier noch ein paar Altkleider rumliegen. So sieht das wahrscheinlich auch nach einfach einer Nacht aus, in der vielleicht auch noch bei den Temperaturen hier sogar auch noch Leute übernachten. Mein Name ist Markus Schlitter. Ich arbeite bei der Stadtverwaltung Leipzig als Referent und Koordinator für öffentliche Sanitäranlagen.
Wir stehen in einem kleinen, ca. 5 Meter großen quadratischen Raum aus Edelstahl. Auf den ersten Blick sieht es hier aus wie in einer normalen, behindertengerechten Toilette. Auf den zweiten entdeckt man ein paar ungewöhnliche Dinge.
Die Sitztoilette hat anders als herkömmliche Toiletten kein normales Wasserspülsystem, sondern sogenannte Einstreuspülung. Das heißt, man dreht da an einem Rad und es wandert Einstreu zu den festen Hinterlassenschaften, die in der Toilette landen. Dann gibt es einen Wickeltisch und auch ein Unisex-Urinal, was sowohl von Männern als auch Frauen genutzt werden kann. Das gibt es nicht so oft. Es ist auch ein sehr unbekanntes Sanitärobjekt.
Eine spezielle Lüftung am Klogebäude sorgt dafür, dass es kaum riecht. Zumindest nicht aus der Toilette. Ein paar Meter weiter steht noch eine Trockentoilette zur öffentlichen Nutzung.
Also die zwei Toiletten, die hier stehen, die Firmen sind dazu beauftragt, die Inhalte zur bisher einzigen in Deutschland zugelassenen Forschungsanlage zu bringen. Die Inhalte werden dort auf einer Behandlungsanlage zu flüssigem und festem Recyclingdünger umgewandelt, verwertet. Es wird getrennt gesammelt, ganz wichtig. Und aus dem Urin kann man einen sehr phosphorhaltigen Dünger machen. Und die Feststoffe haben vor allem einen hohen Kohlenstoffgehalt mit dem Einstreu zusammen. Und daraus kann man wunderbar einen Feststoffdünger machen, so eine Art Humuserde.
Schlitter brennt für seine Aufgabe und setzt sich mit viel Engagement in Leipzig für ein Umdenken bei Fragen rund um Sanitärthemen ein. Dabei geht es ihm um mehr öffentliche Toiletten und die Erprobung neuer Toilettensysteme in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Ämtern. Als eine von 4 Kommunen beteiligt sich Leipzig an dem Forschungsprojekt Zirkulierbar, bei dem aus gesammelten Fäkalien Düngemittel für die Landwirtschaft hergestellt wird. Das Projekt wurde mit 2,4 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. Regelmäßig kommt der Betreiber der Toilette und bringt die gesammelten Inhalte vom Lene-Vogt-Park zum Abfallunternehmen Kreiswerke Barnim in Eberswalde. Hier soll aus dem Urin und Kot ein Recyclingdünger entstehen. Wie, das will ich mir genauer ansehen und fahre mit dem Zug und meinem Fahrrad zu der Anlage, die idyllisch zwischen Feldern auf einem Hügel am Stadtrand von Eberswalde gelegen ist. Das junge Unternehmen, das hier die menschlichen Fäkalien veredeln und wieder in einen Kreislauf bringen will, heißt Phoenicio. Geschäftsführer Florian Augustin ist Mitte 30, groß und wirkt auf mich gelassen, aber sehr fokussiert auf sein Vorhaben. Außerhalb dieses Standortes in Eberswalde ist Phoenicio nach außen vor allem durch sein Angebot an Trockentoiletten sichtbar, die das Unternehmen verleiht, so wie die öffentliche Toilette in Leipzig.
Also Phoenicio betreibt verschiedenste Trockentoilettensysteme. Also wir haben, unser größter Markt sind eben Festivaltoiletten, wo wir momentan ca. 300 Festivaltoilettenkabinen im Einsatz haben, die auch in ganz Nordostdeutschland zum Einsatz kommen und wo wir einen Großteil auch der Toiletteninhalte sammeln.
Florian Augustin öffnet mit einer schweren Kurbel den Deckel eines großen Containers. Darin befinden sich mehrere Tonnen des Feststoffes, den sie vor ein paar Wochen auf einem Berliner Festival gesammelt haben. Es ist ein Gemisch aus Kot und Einstreu. Es wird heiß in dem Container. Die Masse wird hier vorkompostiert. In Fachsprache sagt man, sie wird hygienisiert. Dabei werden Keime abgetötet und der Zersetzungsprozess startet.
Unser Ziel ist es, aus unseren Ausscheidungen wirklich den höchsten Veredelungsgrad herzustellen. Da drüben sieht man eine dieselbetriebene Wendemaschine. Also es ist eine Maschine, die dafür zuständig ist, diese Humusmieten, die hier aufgeschichtet sind, täglich zu wenden, um die feucht zu halten, um die durchlüftet zu halten, um eine Homogenität herzustellen.
Auf einer circa 30 Meter langen und 2 Meter breiten Fläche liegt die Masse verteilt. Florian Augustin nennt sie Kompostmiete. Die wird hier in den nächsten 6 bis 8 Wochen umgewandelt in Kompost. Die Fläche ist eingehaust, um sie vor der Witterung zu schützen. Augustins Kollege stellt die Wendemaschine an. Meter um Meter wird das Gemisch umgewälzt. Es riecht jetzt etwas strenger. Die Miete sei erst vor 8 Tagen zusammengesetzt, erklärt Augustin.
Die Basis ist erstmal 35% geschredderter Grünschnitt, also das, was so an Strauch- und Astschnitt kommunal anfällt. Dann 10% frische Wiesenmaat. Das ist ganz wichtig, dass die Bakterien auch was ganz Frisches haben, um da eben auch eine Vielfalt an Mikrobiologie reinzubringen. Dann ca. 35% Feststoffe, also das Material, was vorhygienisiert aus dem Hygienisierungscontainer kommt.
Außerdem wird noch 10% fertiger Humusdünger und 10% Tonerde hinzugefügt. Es braucht Fingerspitzengefühl, denn die Kompostmiete darf nicht zu heiß werden, braucht Sauerstoff und genau die richtige Menge an Feuchtigkeit, die beim Wenden direkt mit eingespritzt wird. Spätestens jetzt wird mir klar, warum Geschäftsführer Augustin hier von Veredelung spricht. Neben dem Feststoff hat Finizio in den letzten 2 Jahren außerdem auf dem Festival über 60.000 Liter Urin gesammelt. Ingenieur Carsten Bennecke betreut die Aufarbeitungsanlage für den Urin. Die ist komplex, aber runtergebrochen könnte man es in 3 Schritten so erklären. Das Ammoniak aus dem Urin, das ist das, was so fies riecht. Und das wird zum Nitrat umgewandelt. Das kann besonders gut von den Pflanzen verzehrt werden. Dann geht die Flüssigkeit durch einen Aktivkohlefilter. Hier werden zum Beispiel Arzneimittelrückstände rausgefiltert. Ingenieur Bennecke.
In der 3. Stufe dicken wir das Ganze ein. Wir entziehen das Wasser über ein Destillationsverfahren. Das Ganze ist ein Prozess, der mit Wärme abläuft. Dabei töten wir auch die Keime ab, sodass wir eben die Stabilisierung haben, die Schadstoffentfernung und die Eindickung, sodass es wirklich ein konzentrierter Dünger ist. Wir nutzen hier Verfahrenstechnik, die auch in Kläranlagen genutzt wird. Und der Kläranlagenablauf enthält mehr Keime als das hier. So, und das geben wir auch in die Umwelt. Und es interessiert niemanden, was da hinten im Vorfluter passiert, wer da badet oder so.
Bennecke hält ein kleines Fläschchen des fertigen Düngers in der Hand, das jetzt in der Schweiz, Österreich und neuerdings auch in Frankreich gekauft werden kann. Dass das in Deutschland noch nicht geht, findet er schade. Über 500 Liter Urindünger hat Bennecke hier fertig produziert im Tank. Ausbringen darf man den in Deutschland aktuell nur auf ausgewiesenen Laborflächen zu Forschungszwecken. Wissenschaftlerin Ariane Krause vom Leibniz-Institut für Gemüse und Zierpflanzen in Große Beeren, südlich von Berlin, betreut das Forschungsprojekt zirkulierbar über 3 Jahre.
Wir haben wissenschaftliche Begleitung gemacht und haben belegt, dass diese Dünger auch wirklich hygienisch unbedenklich sind, schadstofffrei und nährstoffreich, deswegen auch als Dünger auf den Acker dürfen. Und während wir in Deutschland immer noch darüber diskutieren, ob das jetzt Abfall oder Abwasser ist, wird um uns drum herum diese Dünger schon längst legalisiert.
Krause ist klar, dass es in den Händen von politischen Entscheidern liegt, das Thema voranzubringen. Also lud sie die SPD-Bundestagsabgeordnete Silvia Lehmann aus dem Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung ein.
Zu Beginn 23, da hatte mich Frau Krause angesprochen. Als Bundestagsabgeordnete hat mir ihre Visitenkarte gegeben und hat mir von dem Projekt erzählt. Und ich habe so bei mir gedacht, ach guck an, sowas gibt es auch.
Lehmann fühlt sich mit der Landwirtschaft verbunden. Sie wuchs auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf. Das Potenzial dieses Projektes für eine nachhaltigere Agrarwirtschaft erkennt sie sofort und setzt sich seitdem dafür ein, das Düngegesetz zugunsten des Recyclingdüngers zu ändern.
Das Düngegesetz liegt jetzt im Vermittlungsausschuss. Und es gibt zu dem Düngegesetz einen Entschließungsantrag. Und in diesem Entschließungsantrag haben wir die Regierung aufgefordert, zu prüfen, inwieweit jetzt dieser Recycle-Dünger in das Düngegesetz mit aufgenommen werden kann. Also der erste Schritt ist gemacht. Wir könnten damit auch teuer importierte mineralische Düngemittel reduzieren, was wir teuer holen und gar nicht so klimafreundlich sind. Unser Ackerboden, der ist ja aufgrund dieser intensiven Landwirtschaft auch sehr gestrauchelt. Und deswegen ist der Humusaufbau auch sehr wichtig und das können wir alles damit gut erreichen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass mindestens ein Drittel aller künstlichen Düngemittel durch verarbeitete menschliche Fäkalien ersetzt werden könnten. Tendenz steigend, denn tatsächlich haben die Bodenproben aus dem Feldversuch gezeigt, dass der Boden durch den Recyclingdünger wesentlich besser seine Nährstoffe erhalten und wieder aufbauen kann. Und dadurch könnte zukünftig weniger Dünger für einen erfolgreichen Anbau nötig sein. Was der Boden auch braucht, ist Wasser. Und dass Wasserknappheit auch in Deutschland schon zum Problem wird, haben wir in den vergangenen Sommern in einigen Regionen beobachtet. In diesem Moment laufen ungefähr 7 Liter Trinkwasser durch die Toilette und werden durch Fäkalien verunreinigt und damit zu sogenanntem Schwarzwasser. So heißt das kontaminierte Toilettenwasser in der Fachsprache. Oft wird erklärt, dass die Kanalisation ohne das Toilettenwasser nicht mehr funktionieren würde. Das stimme aber nicht ganz, sagt Jörg Londong, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der Bauhaus-Universität Weimar.
Nein, das ist für mich ein Argument, dass man die Kanäle anders bauen muss und systematischer spülen muss oder am besten direkten Unterdruckentwässerung für Schwarzwasser baut.
Dadurch würde das zumindest nicht mit dem sogenannten Grauwasser vermischt. Das entsteht zum Beispiel beim Duschen, Abwaschen oder Wäschewaschen und ist leichter in den Kläranlagen wieder aufzubereiten und zu reinigen als das mit Fäkalien verunreinigte Schwarzwasser.
Sagt sogar der DVGW, also der Lobbyverband der Wasserversorger, dass wir bis 2100 mindestens 40% weniger Trinkwasserverbrauch haben sollten. Und wenn selbst die Trinkwasserversorger das schon sagen, dann glaube ich, ist das auch realistisch.
Im Schnitt verbrauchen wir circa 1/3 unseres täglichen Wasserverbrauchs durch die Toilettenspülung. Das heißt, die Toilette trocken zu legen, würde noch nicht reichen. Tatsächlich zeigte eine Studie des Fraunhofer-Institutes, dass über die Hälfte der gut 2000 Befragten zu Hause keine Komposttoilette nutzen möchten und dass sich viele sogar davor ekeln. Die Akzeptanz sei aber nicht das größte Problem, glaubt Londong.
Ich sehe das größte Problem bei den Trockentoiletten darin, dass es noch keine wirklich gute Technik gibt, die es tatsächlich erlaubt, dass der Mensch überhaupt nicht mehr in Kontakt kommt, also wie bei der Spültoilette letztlich. Deswegen glaube ich, dass es in näherer Zukunft wenig Akzeptanz finden wird.
Ich bin Brigitta Teubner. Ich bin jetzt 71 Jahre alt. Ich wohne seit 1987 mit einer Komposttoilette in einem Einfamilienreihenhaus. Ja, und ich bin nach wie vor sehr zufrieden damit.
In Allermö, einem Stadtteil von Hamburg, ist die Komposttoilette zu Hause seit Jahrzehnten etwas ganz Normales. Wie ein Alltag mit Kompostklo funktioniert, möchte ich von Britta Teubner erfahren. Ihr Haus ist sehr wohnlich und aufgeräumt. Es gibt viel Holz, viele Bücher und viele Erinnerungsstücke von ihren Kindern und Enkelkindern. Heute wohnt sie hier allein mit ihrem Mann. Ihre erwachsenen Söhne sind hier mit der Komposttoilette aufgewachsen. Sie zeigt mir eine von 2 Toiletten. Auf den ersten Blick eine normale Kloschüssel aus Keramik.
Hier ist eine ganz normale lackierte Holzbrille drauf. Wenn man den Deckel aufmacht, dann hört man ein leises Rauschen. Dahinter ist eine Belüftung. Das heißt, von dem Auffangbehälter gibt es eine Belüftung übers Dach nach oben, sodass immer so eine Art Unterdruck da ist und man kann gar nichts riechen.
Nach dem Toilettengang wird mit einer kleinen Schippe gepresstes Streu in die Toilette geworfen. Gäste haben schon öfter den Spülknopf gesucht. Für die hängt hier ein Hinweis, den ihr Sohn schon vor 30 Jahren geschrieben hat.
Der hat hier mal draufgeschrieben als Kind, es gibt keine Spülung für die Freunde, die hier mal auf Toilette kommen, damit sie sich nicht immer so und umdrehen und suchen, wo ziehe ich denn hier.
Ein Stockwerk darunter im Keller steht der Auffangbehälter. Er ist so groß, dass der kleine Kellerraum zur Hälfte ausgefüllt ist. Es gibt 2 Ebenen. Britta Teubner macht die obere Klappe auf und wir schauen in den oberen Teil dieses Behälters.
Also wenn es hier voll wird, wenn es hier bis hier oben ist, dann wird von oben hier die Erde rausgeholt. Dann kompostieren wir das nochmal zwischen in so einem geschlossenen Kompostbehälter.
3 bis 4 Mal im Jahr leert Teubner den Behälter. Manchmal übernimmt es ein Dienstleister. Im unteren Teil ist Flüssigkeit.
Ja, es ist eigentlich nur Urin. Also sonst kommt da keine Flüssigkeit rein.
Also Urin stinkt ja normalerweise dann mittlerweile. Das riecht gar nicht.
Der Urin ist durch den Feststoff durchgesickert. Gelegentlich schöpft Britta Teubner die Flüssigkeit ab und gibt sie auf den Kompost im Garten oder auf die Zierpflanzen. 36 Wohneinheiten umfasst die Siedlung, in der es ausschließlich Kompostklos gibt und die nicht an das Abwassernetz angeschlossen ist. Das anfallende Grauwasser wird hier in einem Klärteich durch Pflanzen gereinigt. Trocken- oder Komposttoiletten assoziieren viele mit altertümlichen Plumpsklos. Das kann die Transformationsforscherin Andrea Vetter von der TU Cottbus so nicht stehen lassen.
Weil die Komposttoilette oder auch Trockentrenntoilette, die wir heute haben, ist tatsächlich eine Neuentwicklung der vergangenen Jahrzehnte und die gab es genau in dieser Form davor so nicht. Es gab aber Toilettensysteme in dem Großteil der Geschichte der Menschheit, die nicht wassergeführt waren.
In Europa setzte das englische Königshaus vor etwa 150 Jahren den Trend, groß und klein, über eine Art Kanalisation mit Wasser wegzuspülen. Damit dachte man damals, könne man die Verbreitung von Krankheiten verhindern, denn es herrschte die Überzeugung vor, dass sich Erreger über Gerüche verbreiten. Die Fäkalien endeten ungebremst in der Themse, die die Menschen auch als Trinkwasser nutzten. Und es dauerte nicht lange, bis die Cholera-Pandemie die Londoner überkam. Vetter forscht seit über 10 Jahren zur Evolution der Toilette und verfolgt gespannt die aktuellen Entwicklungen. Ich staune nicht schlecht, als sie mir erklärt, dass sich die Geschichte eigentlich gerade wiederholt.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis so in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, da gab es ungefähr 50 Jahre lang in Europa die sehr heiß geführte Städtehygienedebatte. Und da haben die Leute darüber gestritten, ob es sinnvoll ist, diese Art von Kanalisation zu bauen, die wir heute haben oder nicht, und zwar mit im Prinzip den gleichen Argumenten wie heute schon. Es gab nämlich auf der einen Seite die Vertreter, die gesagt haben, nee, menschliche Ausscheidungen, die sind ganz wichtige Nährstoffe, die brauchen wir im Ackerbau. Und die anderen, die gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht, wir wollen aus solchen Gründen das möglichst schnell wegspülen.
Zur gleichen Zeit begann man, Chemie- und Kunstdünger industriell herzustellen. Auch Phosphor musste nicht mehr aus Fäkalien von Menschen gewonnen werden, sondern wurde global gehandelt.
Ich glaube, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kommen wir zu einer regionalisierteren, einer resilienteren Wirtschaft und Gesellschaft, die nicht auf diese verflochtenen, sehr empfindlichen Lieferketten weltweit angewiesen ist und die nicht so einen hohen Energieumsatz hat, dann stellen sich eben genau dieselben Fragen wie vor 150 Jahren, jetzt nochmal unter einem neuen Vorzeichen.
Wir können also nach einem 150 Jahre langen Lernprozess jetzt feststellen, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, die Fäkalien dort, wo sie anfallen, wieder in den Kreislauf zu bringen. Indem sie kompostiert und als Dünger auf die Felder aufgebracht werden, auf denen unsere Lebensmittel wachsen und gedeihen. Während Andrea Vetter die Transformation der Toiletten aus wissenschaftlicher Perspektive beobachtet, setzt sich etwas in den Gang.
Allein seit ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das war so vor 12, 13 Jahren, ist in diesem Gebiet unglaublich viel passiert. Also es haben sich Verbände gegründet, es gab wirklich große wissenschaftliche Pilotprojekte jetzt, es gab viele Studien dazu, es haben sich viele kleine Unternehmen gegründet, die in diesem Bereich tätig sind. Das gab es alles nicht vor über 10 Jahren.
Vetter glaubt, wir stehen am Ende einer Epoche, in der der Mensch sich über die Natur erhebt und verdrängt, dass er selbst ein Teil davon ist.
Ich glaube, in diesem großen historischen Bogen befindet sich eben auch die Komposttoilette so als sehr weltlicher Ausdruck dessen, dass wir andere Erzählungen brauchen darüber, wie wir selber als Menschen Nützlinge sein können und Teil von ökologischen Kreisläufen.
In den Worten von Andrea Vetter höre ich, dass wir aktuell noch Schädlinge sind. Nach 3 Jahren endete im Herbst das Pilotprojekt Zirkulierbar, das Wissenschaftlerin Ariane Krause geplant und betreut hat.
Hier geht's weiter. Die Urinanlage wird weiter betrieben jetzt von einem EU-Forschungsprojekt. Auch der Projektingenieur wird diese Arbeit weitermachen, das ist ja auch mal wichtig. Also diese Anlage wird hier bleiben, die wird auch weiter betrieben werden. Erstmal in den Kommunen wird weiter daran gearbeitet, auch in den teilnehmenden Kommunen, dass da weitere Toiletten aufgebaut werden. Der Leuchtturm wird noch weiter leuchten, auf jeden Fall.
Für den Geschäftsführer von Finizio, Florian Augustin, ist das große Ziel klar. Der Prozess muss effizienter werden. So viel Kompostmiete wie möglich auf so kleiner Fläche wie nötig in nährstoffreiche Komposterde umwandeln. Augustin denkt an eine Art Regalsystem.
Was wir uns letztendlich in der Vision vorstellen, wie ein großes Parkhaus, wo eben in mehreren Stockwerken automatisierte Maschinen ihre Arbeit verrichten und wir auf diese Weise eben einfach auch in urbanen Ballungsgebieten auf minimaler Fläche maximale Humusqualität hervorbringen.
Auf dieses System wartet auch Marco Schlütter in Leipzig. Wenn es nach ihm geht, würde in Leipzig auch eines Tages so ein Kompostregal arbeiten.
Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, denn am Ende kann man auch so eine Behandlungsanlage nur dann natürlich in Betrieb nehmen, wenn man auch die Abfälle dafür hat.
Bis dahin müsste es in Leipzig also viele Trockentoiletten geben, in denen menschliche Ausscheidungen gesammelt werden. Bis Ende Januar darf das Leihkompostklo von Finizio noch im Lene-Vogt-Park bleiben. Schlütter hofft auf Gelder, die eine Verlängerung der Leihgabe ermöglichen. Die Parkbesucher würden sich darüber auch freuen. Schon jetzt sieht Schlütter allerdings die Möglichkeit, Feststoffe und Urin aus Leipziger Kleingärten zu sammeln. Immer mehr nutzen hier eine Trockentrenntoilette. Und die Inhalte könnten regelmäßig an den Gärten eingesammelt werden.
Wir haben ja eigentlich mit unserem täglichen Leben nur negative Auswirkungen auf unsere Umwelt. Also unser Fußabdruck wächst ja mit jeder Tätigkeit, die wir machen. Bei dem Thema ist es gefühlt ein bisschen andersrum, denn je mehr wir sozusagen hinterlassen an Urin und Feststoff, desto mehr Dünger kann daraus hergestellt werden, was ja eigentlich ein positiver Effekt ist.
Ich frage mich, wann sich unsere Kinder und Kindeskinder darüber wundern werden, dass wir mit unseren Hinterlassenschaften täglich literweise Trinkwasser verunreinigen, anstatt sie in einen Kreislauf zu bringen, der unsere Lebensgrundlage unterstützt. Vielleicht können wir an der Beziehung zu unseren Fäkalien arbeiten und den Wert hinter dem unangenehmen Geruch und der Unansehnlichkeit sehen. Ich nehme mit, was heute scheiße ist, kann morgen hilfreich für die Zukunft sein.